so musikalisch, dich habe ich gestern mit so einem riesen Ding am Rücken rumlaufen sehen. Ja. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, wir sind schon in Simonia, wir haben beim Cello war das.
Ja, wir waren schon in Simonia.
Okay, cool, Respekt. Was spielt man da so im Uni-Orchester? Ist es klassische Musik? Oder?
Ja,
ja, ja, okay, finde ich gut. Das ist die Musik, ja, die auch mir gefällt. Gut, also letztes Mal haben wir mit der Gitterfeldtheorie begonnen, oder also wenn man dann später Eichtheorien am Gitter regularisiert, sagt man auch Gitter-Eichtheorie dazu. Wir haben im Prinzip einfache Dinge gemacht, wie man halt Ableitung und Integration diskretisieren kann. Da haben ein paar Rechenregeln uns überlegt, dann 4 hoch 4 Theorie diskretisiert. Soweit ich mich erinnere, und halt im Prinzip diese vorbereitenden Rechnungen wiederholt, die wir auch im Kontinuum gemacht haben, also zum Beispiel Propagator ausgerechnet, das erzeugende Funktional und so weiter. Naja, im Prinzip, und also ich muss auch sagen, dass lange Zeit hatte ich schon in der Gitter-Eichtheorie gearbeitet, da bin ich genauso vorgegangen, kann man jetzt halt sagen, gut, wir haben einen Kontinuumsausdruck, den diskretisieren wir jetzt, also typischerweise im Pfadintegral, und dann rechnen wir das halt aus, und wenn der Gitterabstand hinreichend klein ist, dann wird es schon im Prinzip nah am Kontinuum-Zeugs dran sein. Dennoch gibt es einen gewissen Formalismus oder Techniken, wo man halt das Ganze so ein bisschen expliziter noch machen kann, nämlich wirklich zeigen kann, wie dieser Gitterausdruck mit dem Kontinuumsausdruck zusammenhängt und wie die Ordnung A Fehler, also die Fehler im Gitterabstand auftreten. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine theoretische Spielerei, aber andererseits ist es, denke ich, wirklich gut zu wissen, gerade auch wenn man mal ein komplizierteres Problem hat. Also es ist mehr oder weniger das theoretische Fundament von diesen Gittersachen, und das nennt sich Transfermatrix. Und also zwei Ziele würde ich da mal nennen. Einmal die Verbindung zwischen Operator Formalismus, zum Beispiel der Quantenfeldtheorie, und halt dann letztendlich dem Gitterpfadintegral. Was man numerisch berechnen können, also wie hängt es wirklich rigoros zusammen. Und das Zweite, ich denke, ich habe es das letzte Mal erwähnt, wenn man jetzt so ein Gitterpfadintegral auf den Computer packt, dann muss man erst sicherstellen, dass man nur eine endliche Menge an Integrationsvariablen hat. Und das schafft man durch einen endlichen Gitterabstand und auch durch ein endliches Raumzeitvolumen. Und typischerweise, dass man sich halt keine Randeffekte einkauft, macht man die Raumzeit periodisch groß genug, dass man halt von der Periodizität wenig merkt. Aber meine, das ist auch wieder so eine Aussage, wenig merken ist halt vielleicht gut genug, vielleicht nicht. Und wie man wirklich jetzt da diese Effekte sieht, die durch die Periodizität reinkommen, oder vielleicht, wenn die Simulation sehr teuer ist und ich habe keine Chance, ein riesiges Volumen zu machen, welche funktionale Abhängigkeit haben diese Effekte, das sieht man auch halt in dieser Transfermatrix immer heute so Mitte oder Ende der Stunde sehen werden, ganz gut. Also, wie kann man zum Beispiel Energie-Eigenwerte, also in der QCD wären das dann Hadronmassen, aus Gitter-Zweipunkt-Funktionen bestimmen bei endlicher Zeitausdehnung. Gut, jetzt brauchen wir eine ganze Reihe von Definitionen. Es wird jetzt vielleicht eine Viertelstunde dauern, bis wir sehen, warum das Sinn macht und wo das hinführt. Also als erstes definieren wir mal Phi Tau. Und das ist die Menge aller Feldvariablen Phi von x, t mit t gleich Tau. Also in Worten ausgedrückt, eine Feldkonfiguration zu fester Zeit. T gleich Tau. Also das wird dann immer so ein Argument sein von dieser Transfermatrix, die wir jetzt in Kürze definieren. Die hängt von diesem Phi Tau ab, also halt vom, sagen wir mal, aktuellen Feld. Dann, also was auch zweckmäßig ist, also wir machen jetzt wieder ein konkretes Beispiel, Phi hoch 4 Theorie, und was man tun muss für diese Transfermatrix, zerlege die Gitterwirkung in Terme, die nicht mehr als 2 benachbarte Zeitschichten enthalten. Also dass es funktioniert mit der Wirkung, die wir für Phi hoch 4 Theorie das letzte Mal aufgeschrieben haben, müsste eigentlich offensichtlich sein. Also die einzige Operation, die halt zwei Zeitschichten verbindet, das ist die Zeitableitung. Da wird halt einen Schritt nach vorn gegangen, die Variable genommen und von der aktuellen Zeit die Variable abgezogen und dann durch A dividiert. Also über größere Entfernungen tritt kein Term in der Wirkung auf. Insofern kann ich halt diese Wirkung dann in die Summe von solchen Termen zerlegen, die halt höchstens 2 benachbarte Zeitschichten enthalten. Was eine ganz interessante Frage ist, da muss ich sagen, kenne ich die Antwort nicht. Ich habe das letzte Mal auch skizziert, dass die Diskretisierung nie eindeutig ist. Also man kann zum Beispiel qualitativ hochwertigere Ableitungen am Gitter diskretisieren, indem man eine ganze Reihe mehr von Nachbarn mitnimmt. Also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das wüsste ich jetzt nicht unmittelbar, ob das dann immer noch möglich ist, so eine Wirkung auch zu zerlegen oder ob man irgendwie diesen Transfermatrix-Formalismus dann erweitern kann. Das könnt ihr mal, wenn wir heute fertig sind mit der Präsentation da, euch mal überlegen, wenn ihr eine anspruchsvolle Übungsaufgabe sucht. Gut, also zumindest für das, was wir letzte Stunde da gemacht haben, für so eine einfache Wirkung, ist es unproblematisch. Wir machen wieder Beispiel 4 hoch 4. Und meine Wirkung kann ich schreiben als Summe über alle Zeitpunkte a mal l von phi von t plus a phi von t. Also das sind jetzt halt gerade diese Variablen, die wir da oben definiert haben, wobei das l von phi von t plus a phi von t, das ist definiert als Summe über x, a hoch 3, 1/2, phi von x, t plus a, minus phi von x, t, dividiert durch a zum Quadrat. Also das ist gerade die Zeitableitung zum Quadrat, von der ich geredet habe, die in der Wirkung auftritt. Und jetzt haben wir halt noch die räumlichen Ableitungen und phi Quadrat und phi hoch 4. Aber die schreiben wir jetzt nochmal separat, und zwar führen wir da eine Größe L1 ein. Die hängt dann nur von einer Zeitschicht ab, deswegen der Index 1 Lt plus a plus L1 phi von t. Und naja, dieses L1, das enthält halt gerade den Rest, also auch eine Summe über den Raum a hoch 3. 1/2 Summe j gleich 1 bis 3, also über die drei Ableitungsrichtungen. Das ist jetzt dann der Laplace D'Alembert-Operator in drei Dimensionen ist der Laplace-Operator. Ja. Von x plus a mal j Dach. J Dach ist wieder der Einheitsvektor in der J-Richtung, t minus phi von x, t dividiert durch a zum Quadrat plus m Quadrat halbe phi von x, t zum Quadrat plus lambda durch 4 Fakultät phi xt hoch 4. Also es ist eine lange Definition, aber eigentlich soll es keine schwierig zu verstehende Definition sein. Also im Kontinuum haben wir ein Raumzeitintegral. Das wird halt jetzt dadurch wiedergegeben, dass wir hier oben die Zeitsumme haben und in den anderen Termen jeweils die räumliche Summe. Dann, wie schon gesagt, das hier ist halt die Zeitableitung zum Quadrat. Die muss ich in den Ausdruck schreiben, der von benachbarten Zeitschichten abhängt. Und alles andere, das geht halt nicht durch die Zeit, sondern nur auf einer räumlichen Schicht, nämlich die drei räumlichen Ableitungen, Quadrat, Massenterm und dann der Wechselwirkungsterm. Also es hat einfach zweckmäßig diese Aufgliederungen L und L1 und diese Summe da oben vorzunehmen. So, dann die Definition der Transfermatrix ist die folgende. T von phi t plus a phi t gleich e hoch minus a l phi t plus a phi t. Beziehungsweise das zugeordneten Operators, den wir T-Dach nennen, da ist die Definition die folgende. Also phi T plus A T-Dach phi T ist definiert als T von phi T plus A T. Gut, also wie ich das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, habe ich das nicht im ersten Moment kapiert. Also ich glaube, das erste ist noch relativ klar. Das ist halt einfach eine Definition im Prinzip von einer Funktion, die halt von den Feldern zu einer gewissen Zeitschicht abhängt. Also das Transfermatrix bezieht sich im Prinzip halt auf die Tatsache, dass wir zwei Indizes haben. Eine Matrix hat halt zwei Indizes, meistens diskrete Indizes, die von 1 bis zu einer endlichen Zahl laufen. Dieses Mal haben wir nicht nur einen kontinuierlichen Index, sondern eine große Menge kontinuierlicher Indizes. Also phi t, wenn man da hinschaut, das sind ja kontinuierliche Variablen, und zwar viele, die selber nochmal durch x definiert sind. Also im Prinzip ist es eine Matrix mit überabzählbar unendlich vielen Spalten und Zeilen. Naja, und die Werte der Matrixelemente, die kann ich halt ausrechnen über diese längliche Definition, die da unten steht. Also es ist erstmal nicht wirklich klar oder so, warum wir dieses Objekt brauchen, aber zumindest die erste Zeile sollte von der Definition her keine Schwierigkeiten machen. Naja gut, und jetzt das zweite ist, also wir wollen, wie ich es hier in dem Ziel halt gesagt habe, jetzt Kontakt herstellen vom Gitterpfadintegral, und ich meine, das kann man ja denken, dass das irgendwie damit zusammenhängt, zum Operatorformalismus der Quantenfeldtheorie. Deswegen braucht man halt irgendwie, lass mich den Satz noch zu Ende sagen, einen Operator. Und dieser Operator, der ist halt darüber definiert, dass der innerhalb von zwei, in Anführungszeichen, Ortseigenzuständen, ich sage gleich noch, was es ist, wenn ich das Ding auswerte, gerade diese Definition von oben gibt.
Kurze Frage. Wir sind schon im diskreten Raum, ne? Also die Zeit ist schon diskretisiert. Das heißt, prinzipiell wären es zwar abzählbar und endlich viele, aber nicht überabzählbar viele Indizes.
Nee, die Anzahl der Indizes, die ist endlich oder, wenn ich es nicht periodisch mache, abzählbar unendlich. Aber die Anzahl der Zeilen und Spalten, das sind dann überabzählbar viele, weil die Indizes selber ja wieder kontinuierlich sind. Also eine Matrix wird ja durch einen diskreten Index gelabelt. Okay. Und jetzt habe ich ja...
meine fies beliebige Werte.
Die fies können beliebige... Ja, okay. Ja, also ich glaube, für das, was kommt, ist diese Denkweise nicht wirklich wichtig. Aber dennoch, wenn man halt fragt, woher kommt überhaupt der Begriff Transfermatrix, dann liegt es halt daran, dass es im Prinzip durch zwei Größen indiziert wird. Und diese Größen, also gehen wir auf ein endliches Gitter, dann haben wir eine endliche Menge von Indizes, aber diese Indizes sind kontinuierliche Indizes und deswegen ist natürlich die Zeilen- und Spaltenanzahl überabzählbar unendlich groß. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Also sozusagen Zeilen- und Spaltenindex. Das ist eine Bemerkung, dann das ja sind Ortseigenzustände also das heißt von feldtheoretische Zustände mit fixierten Feldauslenkungen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber wir hatten das irgendwo schon mal so in der ersten Hälfte des Semesters benötigt und auch diskutiert, was so ein Ortseigenzustand in der Quantenfeldtheorie ist. Weiß ich immer noch, in welchem Zusammenhang das auftrat? Also da, wenn man es zumindest für ein skalares Feld herleitet, dann braucht man es auf jeden Fall auch. Ich habe in Erinnerung, dass ich es nochmal irgendwo angeschrieben hatte. Naja, also egal, auf jeden Fall in der Quantenmechanik, im Ortseigenzustand ist klar, wenn da x steht, dann ist es halt ein quantenmechanisches Teilchen, was genau bei x ist, also als Wellenfunktion eine Delta-Funktion mit einem Peak bei x. Und jetzt habe ich halt im Prinzip nichts anderes wie eine Quantentheorie, nicht in einer Ortskoordinate, sondern wenn man so will, in vielen, also in diesen ganzen Feldvariablen, also wie wir gerade schon beobachtet haben, eine endliche Menge typischerweise, wenn man ein periodisches Gitter hat. Aber jeder dieser Feldvariablen hat halt die Rolle wie der Ortsoperator in der Quantenmechanik. Also das heißt, bei jedem Raumpunkt kann halt phi einen Wert annehmen und wenn ich halt meinen quantenmechanischen Zustand so einrichte, dass der Feldwert definiert ist, dann wird der korrespondierende kanonisch konjugierte Impuls völlig unbestimmt sein. Und das würde ich halt, also in Anführungszeichen, vom mathematischen Konzept als Ortseigenzustand oder Feldeigenzustand in der Quantenfeldtheorie bezeichnen. Und das soll das halt aussagen hier. Und wie gesagt, wenn ich halt den Operator zwischen zwei solche Ortseigenzustände reinschiebe, dann soll das rauskommen. Also das ist, diese Gleichung ist die Definition von diesem T-Dach hier. Das muss ich sagen, hat mir, wie ich das erste Mal das gesehen habe, so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet zu kapieren, was diese Zeile eigentlich bedeutet. Aber so ist es also aufzufassen. Vielleicht wurde das jetzt ja damit klar. So, dann also nach dieser Definition kann man dem T auch eine konkrete Gestalt geben. Also T-Dach kann durch Feldoperatoren Phi-Dach, also jetzt versuche ich mal, das mit den Dächern konsistent durchzuziehen, korrigiert mich, wenn ich da irgendwas vergessen sollte, Phi von X und Impulse von x ausgedrückt werden. Naja, und das ist, würde ich sagen, auch im ersten Moment nicht offensichtlich. Also es ist erstmal ein langer Ausdruck, den ich hinschreibe. T Dach ist E hoch minus A halbe L1 von Phi Dach von X Integral Produkt über alle X D Delta von X E hoch minus A Summe X A hoch 3 Delta von X zum Quadrat durch 2 A Quadrat mal I hoch minus I Summe X auch 3 Pi Dach von X Delta von X E hoch minus A halbe L1 Pi Dach von X Klammer zu. Gut, also im ersten Moment würde ich überhaupt nicht sehen, dass dieser Ausdruck, wenn ich ihn da oben einsetze und halt ausrechne, genau diese Definition der Transfermatrix auf der linken Seite ergibt. Ich denke, dass der, der es entwickelt hat, der hat es auch nicht wahrscheinlich sofort gesehen, sondern hat halt lang rumprobiert, wie muss er diesen Operator T wählen, damit das Ganze richtig rauskommt. Und naja gut, das ist halt das entsprechende Endergebnis. Also ich vermute zum Beispiel, dass es viel leichter ist, wenn man die Massen- und Potentialtherme oder was weglässt oder in der Quantenmechanik erstmal beginnt, wo man vielleicht ein freies Teilchen mit x Punkt Quadrat hat und sich dann halt langsam hocharbeitet. Im Prinzip ist die Struktur immer die gleiche. Ich glaube, dass ich diesen Ausdruck gar nicht abgeschrieben habe aus einem Buch, sondern dass ich den Ausdruck für eine Eichtheorie gesehen habe und im Prinzip dann relativ schnell halt übertragen konnte, weil es eine ähnliche Form für fast alles hat. Also wenn man einmal das zur Verfügung hat für andere Theorien, ist, glaube ich, nicht mehr so übermäßig schwierig, das hinzuschreiben. Gut, aber also nichtsdestotrotz, jetzt steht es nur da, wenigstens beweisen wollen wir es, dass diese Form genau dieser Definition da oben genügt. Und das ist jetzt das Nächste, was wir machen. Also Beweis. Und da fangen wir halt an, in der zweiten Zeile, also in der Definition von T-Dach mit der linken Seite und rechnen dann unter Verwendung dieses untersten Ausdrucks und kommen dann halt irgendwann auf der rechten Seite an. Also Phi von T plus A T-Dach Phi T, das ist also im Wesentlichen jetzt Ganze mal eingesetzt. Integral Produkt x d Delta x e hoch minus a Summe x a hoch 3 Delta von x zum Quadrat durch 2a Quadrat mal I T plus A P hoch minus I Summe X A hoch 3 Pi Dach von X Delta von X Phi T I hoch minus A halbe L1 Phi T plus A plus L1 Phi T. Gut, also im Wesentlichen ist es eingesetzt, eine ganz primitive Operation ist halt schon gemacht worden. Also wenn das Orts- oder Feldeigenzustände sind, dann kann ich natürlich den Feldoperator Phi problemlos an diesem da vorbeiziehen und das Dach weglassen. Also das ist halt gerade in diesem hinteren Ausdruck gemacht worden, wo bewusst jetzt kein Dach mehr auf dem Phi von T drauf ist. Also es ist halt dasselbe, wie wenn ihr einen Ausdruck habt, der vom Ortsoperator und vom Impulsoperator und der Quantenmechanik abhängt. In Ortseigenzuständen kann ich die Ortsoperatoren natürlich unmittelbar rausschaffen. Die Impulsoperatoren, die bereiten halt also keine großen Schwierigkeiten. Aber da muss ich jetzt ein bisschen was tun. Deswegen bleibt es im ersten Schritt mal da innen stehen. Naja, und das, was vorgezogen ist, das hat ja nichts mit Operatoren zu tun, sondern das findet sich ja auch auf der Seite da, also Integral und so ein exponentieller Gewichtsfaktor. Gut, dann, naja, hier, also vielleicht sieht es jemand sofort, der ein bisschen Erfahrung hat, hier kommt Folgendes raus, Phi von x, t plus a, also das ist jetzt nichts anderes wie Phi von t plus a, das ist einfach ein bisschen ausführlicher jetzt geschrieben, das ist also wieder so ein Feld oder Ortseigenzustand und auf der anderen Seite, also das zugehörige Ket, da wird jetzt diese E-Funktion mit dem hier verrechnet und das gibt Phi von x, t plus Delta von x. Also deswegen habe ich auch die Argumente jetzt ausgeschrieben. Und weiß nicht, ob das unmittelbar klar ist, was da eigentlich jetzt passiert ist. Also in der Quantenmechanik sieht man es vielleicht deutlicher oder habt das wahrscheinlich schon mal gesehen. Wenn ich habe E hoch minus i p Dach mal Delta, wobei Delta eine Zahl ist, angewendet auf einen Ortseigenzustand. Weiß jemand, was das gibt? Denken wir so ein bisschen an Symmetrien und Erhaltungsgrößen, also eine Erhaltungsgröße.
Ist es dann nicht eine Translation?
Genau, das ist eine Translation. Also der Impulsoperator, der generiert Translationen und Translationsinvarianz liefert halt wieder die Impulserhaltung. Das ist sowas wie dieser Ringschluss hier. Und genau wie er sagt, also im Prinzip, wenn ihr es halt ausxen wollt, dann, also das kann man für einen beliebigen Zustand zeigen, dann müsste man hier halt Psi von x machen und hier müsste man, weiß nicht, kann man es immer nie merken, ich glaube minus i dx einsetzen und dann eine Taylor-Entwicklung machen und dann sieht man halt, dass es eine Translation generiert, also das ist x plus Delta. Naja, und jetzt schaut er halt da oben hin. Ich meine, die einzelnen Feldvariablen verhalten sich ja nicht anders wie die einzige quantenmechanische Variable x. Also was hier halt x ist, ist hier dann das Phi. Und der einzige Unterschied ist, dass halt über diese Summen da viele von diesen Variablen da sind. Und jede dieser Variablen wird halt um Delta von x dann verschoben. Und das ist gerade, was hier steht. Also Quantenmechanik sozusagen völlig analog. Kann man das hier zeigen, generiert halt diese Verschiebung. Gut, und ja, eigentlich muss ich es gar nicht nochmal abschreiben, wie es jetzt hier bei mir im Skript steht. Sondern können wir auch wieder uns überlegen, was ist jetzt das da eigentlich? Also in der Quantenmechanik, wenn ich einen Ortseigenzustand x habe und mit einem anderen Ortseigenzustand y den Überlapp mir berechne, dann kriege ich ein Delta x minus y raus. Und bei Feldeigenzuständen ist es natürlich auch nicht anders, nur diese Delta-Beziehung, die gilt halt für jedes Paar von Feldvariablen beim, ja, also indiziert durch x. Das heißt, ich kriege halt hier ein Delta von Phi von x, t natürlich plus a minus, ein bisschen gefälliger zu lesen, er schreibt phi von x, t plus Delta von x, noch eine Klammer zu, und es ist halt nicht eine Delta-Funktion, sondern es bezieht sich jetzt auf alle x, die wir hier haben, also auf alle Feldvariablen, deswegen ein Produkt über alle x. Also auch hier kann man sozusagen halt die Quantenmechanik machen, dass x, y gleich Delta x minus y ist. Gut, und dann wird es natürlich plötzlich relativ einfach werden, dieser Ausdruck. Also ich habe ja eine Integration über alle Deltas stehen und diese Integration fällt halt weg mit dieser Delta-Funktion hier, und was ich halt machen muss, ich muss dieses Delta da ersetzen durch, aufpassen, wahrscheinlich phi von x, t plus a minus phi von x, t. Und dann bricht das Ganze natürlich deutlich zusammen. Jetzt haben wir schon irgendwie ein ziemliches Geschmier hier natürlich. Also ich verwende die linke Tafel jetzt einfach für diese Nebenrechnungen, mache hier am Ist-Gleichzeichen weiter. Also wenn man jetzt all das einsetzt, dann kommt raus e hoch minus a Summe x, a hoch 3,5 phi von x, t plus a minus phi von x, t. Also das ist jetzt halt gerade für das Delta, das hier da eingesetzt, wie wir uns überlegt haben. Dividiert durch a zum Quadrat, Klammer zu, mal der relativ triviale Rest, der da hinten dran steht. Also e hoch minus a halbe L1 von phi t plus a plus L1 phi t. Naja, und jetzt, also jetzt sind vor allem alle Operatoren erstmal weg, also die letzten Operatoren hat man halt hier mit diesem Impuls, aber das hat man dann losgeworden, indem man noch Zustände hat, und Zustände sind Deltas, und jetzt ist es halt wirklich nur noch, ja, eine Funktion von vielen Variablen, und wenn man jetzt vergleicht, was hier steht mit dem, was da steht, dann wird man im Prinzip Übereinstimmung finden, also hier hat man halt wieder eine Zeitableitung zum Quadrat, und hier, also die beiden E-Funktionen kann ich natürlich zusammenfassen zu einer. Hier hat man dann diese räumlichen Anteile L1. Also man kann dieses Ergebnis damit kompakt schreiben als e hoch minus a mal L phi t plus a phi von t. Gut, und das ist ja nichts anderes, wie was man ganz oben in der ersten Zeile sieht, nämlich die Definition halt gerade von dieser Transfermatrix T ohne ein Dach. Also T und Phi, T plus A, Phi, T. Gut, und damit haben wir diese Beziehung hier bewiesen, was halt gerade die zweite Zeile auf der oberen Tafel ist, wobei man halt diese Behauptung hier verwendet haben. Also mit anderen Worten, wir haben gezeigt, dass T-Dach gerade von dieser Form hier ist. So, also ich meine, diese Rechnungen, die sind vielleicht alle richtig, aber viel gesehen, was jetzt eigentlich der Nutzen von dieser Transfermatrix ist, haben wir noch nicht. Das geht jetzt aber endlich los. Also nehmen wir jetzt mal diesen Ausdruck Stern, also diese Darstellung der Transfermatrix, von deren Gültigkeit wir uns überzeugt haben. Und da kann man jetzt das Gauss-Integral über Delta ausführen. Also es ist Integral Delta, Delta Quadrat, Delta Linear, sowas, das kann man lösen. Das haben wir oft genug gemacht dieses Semester. Und wenn man das macht, dann kommt endlich was Interessantes raus. Ausführen des Gauss-Integrals in Stern. Also dann habe ich T-Dach. Ein bisschen schwierig für mich jetzt so tief zu schreiben, aber vielleicht habt ihr diesen Ausdruck jetzt in euren Aufzeichnungen ja stehen. Also der erste Teil ist nur abgeschrieben. I hoch minus a halbe L1 von Phi Dach von x. So, und jetzt machen wir das Gauss-Integral. Also, wie ist es zu erledigen? Also erstmal ist es relativ angenehm, weil die Delta-Integrale, die sind nicht miteinander verkoppelt. Also ich kann für jedes x ein eindimensionales Integral separat ausführen. Und ich muss jetzt halt wieder quadratisch ergänzen. Also ich habe Delta-Quadrat, habe einen Mischterm Delta mit Pi. Also wird der ergänzte Term bis auf irgendwie Vorzeichen und Potenzen von A im Prinzip ein Impulsoperator Pi Dach zum Quadrat sein. Das glaube ich, das kann man sehen. Die Feinheiten, die könnt ihr selber nochmal ausxen. Also was halt nach quadratischer Ergänzung rauskommt, ist I hoch minus A Summe x A hoch 3 1/2 und jetzt wie gesagt Pi Dach von x zum Quadrat. Und naja, so ein Gauss-Integral bringt meistens auch irgend so einen Vorfaktor. Und wenn man das korrekt macht, das ist 2pi durch a Quadrat hoch l hoch 3 halbe, wobei l hoch 3 Gitterpunkte halt da in Betracht zu ziehen sind. Also das hat man, glaube ich, das letzte Mal auch angegeben, das Groß L, das ist natürlich doppelt belegt, oder? Also das ist nicht mit dem L natürlich zu verwechseln, also L hier ist die Anzahl der Gitterpunkte. L hoch 3 ist die Anzahl, oder was ist die Frage?
Ist es L hoch 3 geteilt durch 2 oder L hoch 1,5
praktisch? L hoch 1,5. Also ein Gauss-Integral gibt ja immer so einen wurzelförmigen Vorfaktor, okay. Und wir haben L hoch 3 Gauss-Integrale. Deswegen L hoch 3 hoch 1/2 und das fasse ich zu L hoch 3 halbe, also L hoch 1,5 zusammen. Das ist ein Tippfehler im Skript, genauso wie gerade auch gesehen. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Teil, E hoch minus A halbe L1 und Phi Dach von x, Klammer zu. So, und jetzt machen wir was. Ich bin nicht sicher, ob wir das dieses Semester als Übungsaufgabe gestellt haben oder ob uns was Besseres schon in der ersten Stunde eingefallen ist, aber ihr kennt es mit Sicherheit, diese Baker-Campbell-Hausdorff-Formel oder Erweiterungen davon. Also im Prinzip sagt ihr ja, dass für Operatoren e hoch a mal e hoch b zwar in etwa e hoch a plus b ist, aber nicht ganz exakt. Da muss man halt noch so Kommutatoren und so weiter einbauen. Und wenn man das halt hier sauber ausx, dann kann man halt auch diese drei E-Funktionen zu einer zusammenfassen und dieses Zeugs da dann aufaddieren. Aber ich habe halt diese Korrekturterme. Aber diese Korrekturterme, die sind relativ angenehm, weil halt, ja, wenn man das sauber macht, einfach höhere Potenzen von A dann vorne dran auftreten. Also ich meine, ich schreibe das Ergebnis hin und dann kann man es gleich interpretieren und sehen auch, dass es Sinn macht. Also dieser Vorfaktor, der ist nicht wirklich wichtig. Da schreibt man hin, L hoch 3 halbe. Und jetzt fasse ich also das in eine I-Funktion zusammen, minus a Summe x a hoch 3 ein halb Pi Dach von x zum Quadrat plus L1 von Phi Dach von x. Also das ist jetzt der hier da und der hier da zusammengenommen und halt das da hingeschrieben plus, und was jetzt da konkret steht, das können wir ausrechnen, aber das ist nicht ganz so interessant. Wichtig ist, dass es proportional zu a ist. Und zwar nochmal zusätzlich zu dem a. Also während eben das hier da endliche Terme sind, ist das hier halt was, was gegen 0 geht, wenn ich Richtung Kontinuum marschiere, also a gegen 0 schicke. Und ja, warum ist jetzt dieser Ausdruck interessant? Naja, der Ausdruck ist deswegen interessant, weil was hier steht, das müsst ihr euch, zumindest wenn wir auf diese Tafel dort wieder gucken, bekannt vorkommen. Also wir haben die kanonisch konjugierten Impulse zum Quadrat plus L1, das heißt plus räumliche Ableitungen zum Quadrat, plus Massenterm, plus Wechselwirkungsterm. Das heißt, was ist das für ein Ding, was da steht? Gut, ihr habt eh meine Aufzeichnungen vor euch liegen, also ist es wahrscheinlich, also ich glaube, ihr wisst es, aber selbst wenn ihr es nicht wisst, wäre es jetzt keine große Herausforderung. Also das ist der Hamilton-Operator halt. Und zwar, um es genau zu machen, der Hamilton-Operator einer räumlich diskretisierten Theorie. Na, und was wir jetzt halt im Prinzip gezeigt haben, ist, dass diese Transfermatrix T-Dach, das ist E hoch minus A mal der Hamilton-Operator plus eine Korrektur, die halt verschwindet mit dem Gitterabstand, aber bei endlichem Gitterabstand da sein wird. Und man, wo das herkommt, ist auch so irgendwo wahrscheinlich verständlich, nämlich aus der Diskretisierung der Zeitachse. Und im Prinzip, wenn wir halt endliche Zeitschritte machen oder was, dann, also was hier ja auch steht, E hoch minus A mal T, das ist im Prinzip nichts anderes wie der Zeitentwicklungsoperator im Kontinuum. Da haben wir halt auch E hoch minus Hamilton-Operator mal eine Zeitseparation. Und jetzt am Gitter haben wir halt die minimale Zeitseparation A, nur weil halt die diskretisiert ist und im Prinzip das, was in dem kleinen Zeitstück A passiert, nicht mehr auflösbar ist, gibt es halt gewisse Diskrepanzen und Fehler. Und das haben wir hier jetzt deutlich gezeigt und hergeleitet. Und umgekehrt haben wir jetzt halt wirklich einen konkreten Ausdruck zur Verfügung, der es uns erlaubt, halt zu sagen, wie kriege ich Eigenwerte vom Hamilton-Operator und wie sehen eventuell Korrekturen dazu aus. Ich meine, vorher war das halt so Pi mal Daumen, jetzt weiß ich, wenn ich irgendwie die Transfermatrix mir berechne, und die Transfermatrix im Prinzip zu berechnen, das werden wir jetzt gleich sehen, ist nicht besonders schwierig. Also hier steht T-Dach, aber T-Dach ist ja wieder mit dem T verbunden. Also das sind irgendwelche ganz normalen Funktionen. Und dieses T, wie wir sehen, man steckt im Pfadintegral, im Gitterpfadintegral drin, dann kriegt man halt wirklich Informationen über diesen Hamilton-Operator plus Korrekturen der Ordnung A. Also das ist so die Logik, wo es jetzt hinführt. Und das ist das erste interessante Resultat. Also das hier da sind, also will, ein erster Hinweis auf Diskretisierungsfehler wegen Diskretisierung der Zeit T. So gut, jetzt also die Verbindung zu dem, was wir dann numerisch ausrechnen, also für das Gitterpfadintegral. Das folgende, also das Pfadintegral ohne irgendwelche Verzierungen oder Observablen drin, das ist dann halt nur dieser Normierungsfaktor. Damit fangen wir jetzt mal an. Das ist das Integral über alle Feldvariablen zu jedem Gitterraumzeitpunkt e hoch minus s von phi. Und das kann ich schreiben als 1 durch z. Na, das ist ein Schmarrn, oder? Was ich jetzt da gemacht habe, das z ist, glaube ich, auch ein Fehler im Skript. Integral pi d phi von x e hoch minus Summe t l von phi t plus a, phi t. Gerade nochmal überprüfen, aber es müsste schon richtig sein, was ich jetzt gemacht habe. Also das ist die Definition von z, ganz klar. Und wenn ich jetzt, ja gut, jetzt habe ich es weggewischt, in neueren Aufzeichnungen steht es noch, das e hoch minus s, das haben wir ja gerade ganz zu Beginn definiert gehabt, als die Summe über alle Zeiten t von diesem l da. Genau, also das müsste richtig sein. Vor die, richtig, das habe ich vergessen, Summe a, dann ist es ein Integral über die Zeit, genau, vielen Dank. Naja gut, und jetzt verwenden wir halt im Prinzip das, was wir über die Transfermatrix wissen. Also die Transfermatrix war ja über dieses hintere Ding da definiert. Also ist das Integral Px d phi von x und jetzt die Summe über t, die kann ich ein Produkt über t schreiben und dann halt die Transfermatrix von phi von t plus a phi von t hinschreiben. Also das kann ich aufsplitten in der Summe ein Produkt von e-Funktionen und dieses e hoch minus a mal l war halt gerade als t bezeichnet. So, und jetzt für diese ganzen t's können wir jetzt die Operatorversion der Transfermatrix einsetzen, also das t-Dach innerhalb von entsprechenden Orts- oder Feldeigenzuständen. D phi x. Naja, und dann habe ich halt, also für jedes t muss ich das machen und dann steht halt sowas wie phi von t gleich 3a, Operator t Dach phi t gleich 2a, phi t gleich 2a, t Dach phi t gleich a, einen schreiben wir noch hin, phi t gleich a, t Dach phi t gleich 0 und halt hier diese Terme sind dann analoge, also insgesamt müssen es groß t Stück sein, wenn groß t die Anzahl der Zeitgitterplätze ist, die wir auf unserem Gitter mitnehmen. Naja, und jetzt sehen wir aber, dass wir hier über alle Raumzeitvariablen integrieren und alle Raumzeitvariablen parametrisieren natürlich all diese Orts- und Feldeigenzustände, also im Prinzip, was halt hier steht, kombiniert mit einem Teil davon, ist nichts anderes wie das, was aus der Quantenmechanik kennt, unter den Namen eine 1 einschieben. Also kann ich natürlich die Einsen auch, weiß nicht, wie man sagt, ausschieben oder was, oder wieder rausnehmen und dann habe ich halt ein ganz ordinäres Produkt, t Dach mal t Dach mal t Dach mal t Dach. Und also wenn er diese Punkte noch sauber aus x, dann ist das auch periodisch, das Ding. Und wenn ich halt groß T mal T Dach aufmultipliziere und das periodisch mache, habe ich halt die Spur von der Transfermatrix hoch T, wobei wir da auch mal wieder so eine etwas ungünstige Doppelbelegung haben. Das hier ist jetzt auch wieder nicht die Transfermatrix hoch die Transfermatrix, sondern die Transfermatrix hoch die Anzahl der Gitterplätze in T-Richtung. Also das ist ein kurzes, aber wichtiges Ergebnis, was man sich merken sollte, dass das Pfadintegral Z gerade die Spur der Transfermatrix hoch T ist. Gut, und eine gleiche Rechnung, also die Details überlasse ich als Hausaufgabe. Analog zum Beispiel für Zwei-Punkt-Funktion. Ich meine, wenn ich eine Zwei-Punkt-Funktion habe, irgendwie du.
Stimmt. Nur um es klar zu machen, was am Ende übrig bleibt, ist ja, dass ich links das Cat phi t gleich a mal t groß t minus 1 habe und rechts phi t gleich 0. Richtig?
Ja, genau.
Und dazwischen habe ich nur dieses t hoch t. Und die Spur kommt dann von der Integration über die letzten beiden.
Also der erste Term hier drin, das wäre ein phi von t gleich, ja, kann ich schreiben, entweder groß T oder ich kann auch schreiben 0. Die sind zu identifizieren auf einem periodischen Gitter. T Dach phi t gleich t minus 1 und halt noch viele weitere. Und also was war jetzt die Frage, wie die Spur nochmal zur Wege kommt oder was?
Ja.
Na, diese Matrix-Elemente kann ich ja umordnen. Wenn ich also das hier schreibe als phi t gleich 0, dann kann ich ja irgendwie das da hinten hinschieben oder umgekehrt. Und also die Ordnung ist ja nicht wirklich wichtig oder so. Also das ist eine völlig periodische Struktur hier, wo halt immer benachbarte T's zusammen multipliziert werden und hinten wird das Ganze wieder zugemacht. Also die Zeit muss periodisch sein. Wenn die Zeit endlich und offen ist, dann ist es keine Spur. Dann wäre es halt, ich weiß nicht, ob es mir nicht genau überlegt, aber wahrscheinlich muss man dann halt Randbedingungen der Zeit fürs Feld festlegen und dann hätte man halt sozusagen den initialen Feldzustand wahrscheinlich hier und dann die Transfermatrix hoch T und dann den finalen Feldzustand am Ende oder so. Aber bei Periodizität ist es, ja, brauche ich halt nichts, weil ich über alles integriere und das ist nur die Spur hoch von T Dach hoch T. Gut, also ich meine, das ist, also Z an sich ist nur eine Hilfsgröße, die man halt immer wieder braucht für die Normierung. Interessant sind jetzt halt Endpunktfunktionen. Da muss ich halt in diese obere Rechnung bei einer Zweipunktfunktion noch irgendeinen Operator oder von mir aus ein Phi von bei einem Zeitpunkt und Phi von einem anderen Zeitpunkt reinschreiben. Aber im Prinzip tut es der Rechnung nicht besonders weh. Also der erste Schritt funktioniert 1 zu 1, der nächste Schritt genauso. Und was man jetzt ja am Ende dann halt hat, ist, dass diese, also zwei Punkte, also zum Beispiel Phi von T1 und Phi von T2, die stehen dann halt an entsprechenden Stellen noch dazwischen drin. Und wenn ich jetzt halt die Orts 1 dann ausschiebe oder was, dann muss ich natürlich das, was ich im Pfadintegral als ja, klassisches Feld, als Observable habe, muss ich jetzt halt den Operatorstatus erheben und auch in die Spur reinschreiben. Also ich gebe gerade mal die Formel an und dann, wenn es noch nicht klar ist, können wir noch weitere Details hinschreiben. Also der Erwartungswert vom Operator bei T und einem anderen Operator bei 0, der ist definiert 1 durch z pi x d phi von x o2 von t o1 von 0 e hoch minus s von phi. Also um diese Notation gleich mal klar zu machen, das ist jetzt nicht Schlampigkeit, dass ich nur spitze Klammern geschrieben habe, sondern das ist bewusst mit dem Definitionszeichen versehen. Wenn wir jetzt nicht Gitter machen würden, sondern Kontinuumspannenfeldtheorie, wo die Zeit unendlich ausgedehnt ist und halt kein Gitterregulator drinsteckt, dann würden wir jetzt hier schreiben, Vakuumerwartungswert von einem zeitgeordneten Produkt von Operator U2 und U1. Nur der Gitterausdruck, der gibt ja gerade nicht das. Also das ist ja irgendwie das Ziel, zu zeigen, dass da halt kleine Abweichungen sind und wie diese Abweichungen aussehen. Deswegen sozusagen ein Gitterpfadintegral mit zwei Operatoren drin. Das benennen wir halt mit dieser Größe, die irgendwie andeutet, dass es halt zwar mit dem Erwartungswert zweier Operatoren zu tun hat, aber wenn ich jetzt da einfach Omega schreibe und eine Zeitordnung, dann wäre das strikt genommen nicht korrekt. Also sozusagen das ist Benennung, das ist eine Definition. Und wenn man die jetzt analog wie das obere dann ausrechnet, dann kommt man auf folgenden Ausdruck T von T Dach, T minus T, O2 Dach, T Dach, T durch A, muss ich schreiben, T durch A, O1 Dach, Klammer zu, Spur T Dach hoch T. Also ich denke, das untere ist klar und das obere, das ist das, was ich versucht habe, in Worten schon zu erläutern, dass halt diese klassischen Funktionen O2 von T und O1 von 0, dass die halt in dieser Rechnung, nämlich genau in dem Schritt beim Ausschieben der Einzelnen halt ein Dach bekommen und auch an die entsprechende Stelle in der Spur wandern. Und naja, die Zeitseparation, wenn halt Grad T ist, dann habe ich halt zwischen den beiden Operatoren O1 und O2 einmal T hoch die Zeitseparation stehen und im anderen Fall halt ja, die Anzahl der Gitterplätze minus die Zeitseparation stehen. Ist das vernünftig, was da an der Tafel steht, oder müssen wir das genauer ausführen? Ich denke nicht, im Prinzip könnt ihr das als Übungsaufgabe selber nochmal nachrechnen, wenn ihr wollt, aber ich glaube, die Logik ist die gleiche wie da oben. So, und jetzt schreiben wir das noch mal um und verwenden jetzt eine Beziehung, nämlich also T-Dach, das ist ja ein ganz normaler Operator, wie wir uns irgendwie auf den vorherigen Tafeln überlegt haben. Und für so einen Operator, da kann ich natürlich auch die Eigenwertgleichung hinschreiben, also T Dach J gleich Lambda J J. Und das definiert halt Eigenzustände der Transfermatrix. Und im Prinzip kann man über diese Eigenzustände der Transfermatrix so ein bisschen denken wie über Energieeigenzustände. Denn wir hatten ja da steht es ja noch, die Beziehung hergeleitet, dass die Transfermatrix im Prinzip der Hamilton-Operator ist. Also das stimmt nicht ganz, es ist E hoch minus A mal der Hamilton-Operator plus so eine Ordnung A-Korrektur, aber im Prinzip für A gegen 0 sind halt die Eigenzustände, gerade die Energieeigenzustände, also die Eigenzustände vom Hamilton-Operator und die Eigenwerte Lambda sind dann E hoch minus A mal der Energieeigenwert. Gut, und diese, also das ist Definition der Eigenzustände der Transfermatrix. Und naja, das kann ich jetzt einsetzen und dann kommt halt raus Summe über J und K, J O2 Dach K, K O1 Dach J Lambda J hoch T minus T durch A, Lambda K von T durch A durch Summe J Lambda J hoch t. Gut, also auch das, denke ich, müsste fast offensichtlich sein. Also ich meine hier der Übergang von der Spur auf diese Summe ist hier halt, dass ich die Spur schreibe in der Basis der Eigenzustände von t und dann ist halt die Spur doch klar, die Spur ist die Summe der Eigenwerte und nichts anderes steht da unten. Und beim oberen Ausdruck ist es halt ein bisschen komplizierter. Also dann nehme ich auch die Basis der Energieeigenzustände von t, wie hier definiert. Nur die Operatoren selber, die kriege ich natürlich nicht vorbei. Und deswegen treten halt dann da so Matrixelemente auf, vom J und vom K Eigenzustand und halt der J und der K der Eigenwert in entsprechenden Potenzen. So, und jetzt also sind wir fast am Ende, um diese beiden Fragen, die ich heute ganz zu Beginn an die Tafel geschrieben habe, zu beantworten. Also das ist, was hier steht, ist jetzt auch, denke ich, eine sehr wichtige Formel, vielleicht ein bisschen lang zum auswendig merken, aber zumindest merken, dass sowas existiert oder wenn man sowas sieht, dass man es wiedererkennt, das ist sicher zweckmäßig. Also jetzt geht es halt darum, nochmal mit Hilfe dieses Ausdrucks da unten, also der Verbindung von der Transfermatrix und dem Hamilton-Operator, wirklich zu sehen, wie, was für Energieeigenwerte extrahiere ich, wenn ich jetzt ein Gitterpfadintegral mir angucke und was passiert auch bei einer periodischen Zeitrichtung. Also fangen wir an für ein Zeitrichtung unendlich ausgedehntes Gitter, also Anzahl der Gitterplätze gegen unendlich dominiert der größte Eigenwert von der Transfermatrix und den nennen wir einfach Lambda Omega. Also ich denke, auch das kann man ja offensichtlich sehen. Ich meine, hier werden halt die Lambdas aufmultipliziert und so weiter und für t gegen unendlich wird halt der größte dann wirklich explodieren und alle anderen Terme, die von kleineren Eigenwerten da gebildet werden, irgendwie dominieren. Naja, und dann hat man halt die Beziehung, dass O2 von T, O1 von 0 ist dann Summe über K Omega O2 Dach K K O1 Dach Omega mal Lambda K durch Lambda Omega hoch T durch A. Also hier unten ist halt das Lambda Omega hoch T sozusagen rausdividiert worden und da oben tritt halt auch Lambda Omega hoch T auf, aber weniger T-Potenzen, daher kommt das Ganze im Nenner. Und naja, der andere Eigenwert, der von t selber kommt, also von der in Anführungszeichen kurzen endlichen Zeitseparation, da findet natürlich unmittelbar jetzt mal keine klare Dominanz statt. Und da müssen wir halt diese Summe über k bilden. Und das sollte euch jetzt schon sehr an das erinnern, was wir auch im Kontinuum gemacht haben, nämlich aus einer Zweipunktfunktion haben wir ja auch Energieeigenwerte extrahiert, indem wir halt eine Energie 1 eingeschoben haben. Das war gerade diese Formsumme über alle Energieeigenzustände, jetzt sind es halt Transfermatrix-Eigenzustände, dann so Matrixelemente und dann stand da E hoch minus der Energieeigenwert mal T. Und Lambda, wenn er da unten hinguckt, ist ja nichts anderes wie E hoch minus der Hamilton-Operator. Und wenn ich halt den entsprechenden Eigenwert mir angucke, E hoch minus der Energieeigenwert mal T, das ist das, was da oben steht, bis auf halt diese Diskretisierungsfehlerordnung A. Also geht mal der Gleichung, da bezahlen wir Stern und dann hier noch weiterrechnen, nämlich ist es dann Summe K Omega O2 Dach K K O1 Dach Omega und dann E hoch minus EK minus E Omega plus Ordnung A mal A. Jetzt geht ein bisschen der Platz aus, hoch T durch A. Also hier wurde jetzt halt, wie ich schon gesagt habe, genau dieser Ausdruck verwendet. Und wenn halt die Transfermatrix das ist, was da steht, ist klar, dass der Eigenwert der Transfermatrix halt der Eigenwert im Prinzip des Hamilton-Operators ist, so wie er da steht, nämlich halt irgendwie dieser Vorfaktor, der nicht weiter interessant ist, E hoch. Was habe ich dann? Minus A mal E J plus Ordnung A. Also das haben wir jetzt da oben eingesetzt. Ja gut, und also das Schönste machen, können wir es noch einmal minimal zusammenfassen. Also es verbleibt halt das da vorne. Und da hinten kann ich jetzt das T durch A mal A halt zusammenfassen und dann habe ich E hoch minus EK minus E Omega plus Ordnung A mal T. Gut, und also das ist ein wichtiges Ergebnis. Also angenommen, ihr macht eine Gitterrechnung und habt ein Gitter, was wirklich riesengroß ist, dann gibt es halt keine Effekte aufgrund der periodischen Zeitausdehnung, sondern dann gibt es halt nur die Diskretisierungseffekte in der Zeit. Und die treten halt dadurch auf, dass er zwar die korrekten Kontinuumsenergiedifferenzen EK minus E Omega bekommt, aber halt korrigiert um Ordnung A. Und das ist halt ganz interessant, wirklich rigoros zu wissen, ob Diskretisierungsfehler linear oder quadratisch oder was auch immer in welcher Potenz auftreten. Also da macht man gern und oft analytische Rechnungen, denn irgendwo, wenn er eine qualitativ hochwertige Gitterrechnung macht, dann müsste verschiedene Gitterabstände nehmen und Rechnungen ausführen und dann halt mit einer entsprechenden Funktion ins Kontinuum extrapolieren. Und da ist es halt durchaus hilfreich. Gut. Wenn, also das war jetzt der erste Punkt, den ich als Frage begonnen habe, wie wir heute mit der Vorlesung angefangen haben. Also wie kann man Operatoren und ein Gitterpfadintegral zusammenhängen, also das ist gerade hier, links ist ja ein Gitterpfadintegral, rechts haben wir jetzt Operatoren und auch Eigenwerte von unseren Kontinuumsoperatoren. Die zweite Frage war, was macht man, wenn die Gitterzeitausdehnung sehr endlich ist? Das ist halt auch oft ein Problem. Naja, und man, dann ist es ein bisschen komplizierter, also zumindest sieht man es analytisch nicht mehr ganz so schön. Was man halt tun muss, ist im Prinzip diese volle Formel und Gleichung hier verwenden. Also die kann ich halt nicht mit einem Argument reduzieren, dass nur das Vakuum dominiert, sodass eine Summe zusammenbricht, sondern wenn ihr halt ein endliches Gitter habt, dann müsst ihr halt tatsächlich diesen Ausdruck nehmen und dann halt vielleicht verschiedene Energieeigenwerte gleichzeitig an euren periodischen Korrelator hinfinden. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr hinreichend viele dieser Terme mitnehmt, was halt gerade eure Daten hergeben, dann könnt ihr auch korrekt halt die Energieeigenwerte extrahieren. Also nicht im, also aus Daten des periodischen Volumens, aber korrespondieren tun die natürlich dann zum normalen Hamilton-Operator, der nichts von der Periodizität weiß. Also deswegen diese recht links unterringelte allgemeinere Formel, die ist manchmal auch sehr hilfreich, sei es für theoretische Überlegungen oder wenn man Finite-Size-Effekte untersuchen will. Also bei endlicher Zeitausdehnung auch Finite-Size-Effekte und dafür verwende allgemeine Formel zur Extraktion von Lambda J und damit dann IJ. Also im Prinzip müsst ihr natürlich das hier, wie wir es da gemacht haben, auch nochmal in die allgemeine Formel einsetzen und habt da halt viele I hoch irgendwas stehen mit gewissen Korrekturen und naja, all das zusammengenommen, beschreibt dann halt das, was euer Gitterpfadintegral berechnet. Also so viel zur Transfermatrix. Ich meine, das kann man natürlich auch wieder deutlich weiter treiben. Häufig macht man in der Gitterfeldtheorie auch sogenannte Matrixelemente, wie sie da vorne stehen. Könnte man sich natürlich auch wahrscheinlich überlegen, wie die mit Kontinuumsausdrücken genau zusammenhängen und wie da die Diskretisierungseffekte sind und so weiter. Aber ich denke, das würde über das, was man Zeit zur Verfügung hat, hinausgehen. Also so habt ihr zumindest so ein bisschen meine Vorstellung, was da passiert. Ich denke, wenn ihr das genau nachvollziehen wollt, was da, soweit ich mich erinnere, ein gutes Buch ist, ist das Buch von Montway und Münster. Vielleicht habt ihr das schon mal in der Hand gehabt. Das ist ein relativ altes Gitterbuch, aber ein sehr theoretisches. Und da, glaube ich, ist es auch sehr, sehr gut beschrieben. Oder es gibt ein altes Paper von einem ganz berühmten Menschen in der Gitter, ja, Community, Michael Kreutz, sagt euch das was, also der hat im Prinzip, der hat es nicht erfunden, aber der hat es als erster gewagt, numerisch umzusetzen und ja, der hat da halt auch in den Anfängen über Quantenmechanik diese Transfermatrix da ausgeixt und das ist ein schönes lesbares Paper, also wenn er auf dessen Internetseite geht oder was, irgendwann in den 80er Jahren findet er das, das könnt ihr euch auch mal hernehmen, das ist ganz nett. Gut. Also so viel zu diesem Kapitel. Also jetzt als nächstes wollen wir eigentlich das Gegenteil machen. Jetzt haben wir sehr graue Theorie beredet. Jetzt wollen wir in die Praxis gehen. Wie kann ich überhaupt so ein Gitterpfadintegral lösen? Irgendwie hatten wir das letzte Mal ja schon grob abgeschätzt, wie viel Abtastwerte, was ein Computer bräuchte, wenn ich halt naiv dieses Pfadintegral jetzt irgendwie mit Maple berechnen lasse und haben gesehen, das ist völlig aussichtslos. irgendwie weiß es nicht mehr, wir kamen auf was, 10 hoch irgendwas, also halt was, was jeglichen Computer überfordern würde. Also brauchen wir, damit das Ganze halt irgendeinen praktischen Nutzen hat, auch noch Algorithmen, die Integralen typischerweise einigen Millionen oder gar Milliarden Dimensionen in überschaubarer Zeit, also kommt auf die Theorie an, ich würde sagen ein paar Minuten bis ein paar Monate lösen können. Und das ist also nächstes Kapitel jetzt, numerische Berechnung von Gitterpfad Integralen. Also ein paar Vorbemerkungen, die schreibe ich nicht an, die habt ihr ja vor euch liegen. Man kann im Rahmen des Gitters natürlich auch Störungstheorie treiben, da hindert einen keinen dran, da hat man analytische Formen und kann dann A gegen 0 schicken. Auch das könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, probieren, aber das ist nicht sehr zweckmäßig. Also die Rechnungen sind einfach viel schwieriger. Man hat ja schon ein bisschen am Propagator gesehen, dass es aufwendiger ist. Die Impulse werden halt ersetzt durch Sinus- und Cosinus-Terme und damit werden Integrale schwieriger und so weiter. Manchmal braucht man Störungstheorie auch im Gitter, gerade wenn man Renormierungsfaktoren ausrechnen möchte oder vielleicht Schwierigkeiten hat, die auch noch numerisch zu bestimmen. Aber es ist nicht der Standardweg. Naja, und außerdem, wenn ich halt Numerik mache und keine Störungstheorie, bin ich halt vor allem auch nicht auf kleine Kopplungskonstanten beschränkt. Das heißt, interessante Theorien wie QCD bei niedrigen Energien kann ich ja tatsächlich ausrechnen. Also zum Beispiel die Protonmasse numerisch zu bestimmen, das finde ich immer wieder verblüffend, oder was das hat. Also die Quarkmassen machen 1% der Protonmasse aus. Es kommt also alles aus der komplizierten Dynamik raus und dann packt man das am Computer, der rechnet ein paar Monate lang und am Ende bringt er halt auf bis einen winzigen statistischen Fehler exakt die Protonmasse raus. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, was da halt die Leute im Prinzip geschaffen haben. Ein weiterer Vorteil auch von der Gitterrechnung, das hatte ich gleich das letzte Mal auch schon gesagt, ist, dass man halt alle systematischen Fehlerquellen wirklich untersuchen und auch kontinuierlich variieren kann. In der Störungstheorie habe ich zwar ein analytisches Ergebnis, aber ich schneide irgendwann ab und habe in der Regel keine Vorstellung, wie viel ich wegwerfe. Also man kann vielleicht 2, 3 Ordnungen berechnen und man kann halt abschätzen, wie viel man wegwirft, indem man die beiden höchsten Ordnungen vergleicht. Aber das ist natürlich viel Glaubenssache. Dagegen am Gitter kann ich, es kostet natürlich Zeit, aber kann ich im Prinzip für viele verschiedene Gitterabstände rechnen, bis ich halt so viele Punkte habe, dass ganz klar das Verhalten da ist. Ich kann für verschiedene Volumina rechnen, kann damit zu Gitterabstand 0 ins unendliche Volumen extrapolieren, kann im Prinzip halt alles ganz genau untersuchen. In der Praxis macht man es nicht immer halt aus Zeitgründen, aber im Prinzip oder für einfache Observablen, die man sehr exakt rechnen will, geht es. Der große Nachteil ist halt, dass es am Ende nur ein numerisches Ergebnis ist, also ein Computer rechnet halt, liefert eine Zahl. Selbst wenn die richtig ist, hat man natürlich weniger gelernt, als wenn man irgendwie eine analytische Formel zur Verfügung hat, wo man sieht, wie verhält sich es, wenn man Parameter variiert und so weiter. Gut, also in jedem Fall, es gibt sicher gute Gründe, das zu machen. Und jetzt halt die Frage, wie rechnet man das Ganze aus? Und da macht man sogenannte Monte Carlo Simulationen. Der Pfadintegrale. Und um das mal konkret an dem Beispiel zu demonstrieren, brauchen wir nicht mal Feldtheorie, machen wir Quantenmechanik. Periodisches Zeitgitter mit T-Punkten. Meter Abstand. Ihr habt A und x von t plus ta entspricht dann halt x von t. Naja, und dann ist das System, was wir simulieren wollen, das hat eine Wirkung s von x, das ist Summe über t a mal m halbe x von t plus a minus x von t durch a Quadrat plus v von x von t, Klammer zu, und halt die Zweipunktfunktion, die dann von mir aus Differenzen von Energieeigenwerten in dieser quantenmechanischen Theorie gibt, wäre dann o von x von t 2, o 1 von x von t 1. Und das ist halt definiert als 1 durch z Integral über alle Positionen bei jedem Zeitpunkt u2 von x t2 u1 von x t1 e hoch minus s von x. Also im Prinzip wirklich mit den Monte-Carlo-Algorithmen anzufangen, haben wir wieder ein Problem. Es sind jetzt noch 7 oder 6 Minuten, die wir zur Verfügung haben. Auch wenn wir es im Prinzip das letzte Mal schon gesagt haben, es schadet, glaube ich, nichts. Schätzen wir gerade nochmal ab, wie viele Integrationsvariablen oder beziehungsweise wie viele Abtastpunkte man bräuchte, um dieses Integral da halt traditionell auszuwerten. Also naive Auswertung, mal t gleich 100 Gitterpunkte, das würde ich sagen, ist großzügig, aber nicht unrealistisch, auch in der Feldtheorie. Und dann die Diskretisierung jedes 1D-Integrals, zum Beispiel über x von 0, x von a und so weiter, sagen wir auch mit 100 Abtastpunkten. Naja, dann wären das halt offensichtlich 100 hoch 100 Samples, die man nehmen müsste. Und ja, also ich glaube, ihr seid kluge Leute, ich muss nicht erläutern, dass das die Zahl schaut klein aus, 100 mal 100, aber wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, weiß man, dass das eine riesengroße Zahl ist. Also jetzt wirklich die Formeln hinzuschreiben, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Was man im Prinzip halt macht jetzt bei dieser Monte-Carlo-Simulation, ist irgendwie das Folgende. Also ich kann es natürlich nicht in 100 Dimensionen malen, aber ich kann es mal in 2 Dimensionen versuchen. Also das ist x von 0, das ist x von 1 und dann hat man halt noch weitere Dimensionen, x von 2, x von 3 und so weiter, also einen 100-dimensionalen Raum. Naja, und in diesem 100-dimensionalen Raum habe ich halt einen Integranten. Und zwar ist das ja gerade das, was aufzuintegrieren ist. Und der hat halt Bereiche, wo der Integrant wichtig ist, also wo er sehr große Werte annimmt. Und er hat auch Bereiche, wo er völlig belanglos ist. Nämlich insbesondere da, wo halt die Wirkung sehr, sehr groß ist. Also das wird exponentiell unterdrückt, wenn ich weggehe von den klassischen Pfaden. Also die klassischen Pfade, wisst ihr, sind Minima der Wirkung. Und wenn ich halt in der Nähe von dem klassischen Pfad bin, bin ich noch relativ, habe ich eine relativ kleine Wirkung, damit relativ schwache Unterdrückung, aber wenn ich halt zu weit weggehe, also was weiß ich, wenn ein Teilchen dauernd auf und ab springt oder in dem Potenzial halt wohin geht, wo es unglaublich hoch ist, das Potenzial, dann ist das halt über diese E-Funktion praktisch völlig null. Naja, und das ist jetzt am besten mal, aber jetzt gibt es halt, also ich beschränke mich jetzt mal auf eine Ebene, sonst wird es vielleicht wieder zu durcheinander. Jetzt gibt es halt Bereiche, vielleicht kann man sich das so als Isolinien des Integranten vorstellen, wo von mir aus dieses e hoch minus s groß ist. Also das wäre so die Gegend der klassischen Physik. Und dann gibt es halt andere Bereiche, wo e hoch minus s sehr, sehr klein ist. Und die Idee ist jetzt halt von diesen Monte Carlo Algorithmen, dass es also wenig Sinn macht, zufällig Abtastpunkte zu wählen, weil zufällig in einem riesigen Raum oder was, dann würde ich halt vielleicht immer hier abtasten und würde immer nur im Prinzip eine Null kriegen, die zu meinem Integranten beiträgt. Also das würde man nicht machen. So eine Monte Carlo Simulation bedeutet mehr oder weniger, dass der Algorithmus hauptsächlich in den Bereichen läuft, wo der Integrant wichtig ist. Also egal, wo er losläuft, von mir aus ist das unser erstes Sample, dann springt er irgendwo hin und meistens bewegt er sich sehr zügig wohin, wo der Integrant halt groß ist, läuft da auf und ab. Ab und zu, wenn es der Zufall so will, geht er auch mal in Bereiche, wo es nicht ganz so wichtig ist, aber er kommt dann doch wieder schnell zurück und läuft halt überwiegend da innen drin. Und das nennt man dieses Konzept Importance Sampling. Und wenn das halt mathematisch korrekt eingerichtet ist, dann ist es nicht so, dass man sich da einen systematischen Fehler einfängt, sondern also das ist wirklich, was würde ich sagen auf Englisch, es gibt ein Unbiased Estimate, ich weiß nicht, wie da das deutsche Wort ist, Unbiased, ihr versteht es aber, was ich meine. Also es hat halt keine systematische Richtung, sondern es ist einfach nur eine statistische Fluktuation, die man bekommt. Denn man nimmt tatsächlich alles mit, also halt auch extrem weit weg, muss ich halt extrem lang simulieren, aber es kommt halt irgendwo mal doch dann vor, vielleicht alle Weltalter mal. Und naja, da innen, wo es halt wichtig ist und wo im Prinzip der Wert des Integrals festgelegt wird, habe ich dann am Ende sehr fein abgetastet. Und das ermöglicht es halt im Prinzip mit einer geringen Menge an Abtastpunkten, also nicht mit 100 hoch 100, sondern vielleicht nur mit, weiß es jetzt nicht genau, aber einigen Tausend oder 10.000 schon eine relativ vernünftige Abschätzung des Integrals vorzunehmen, mit halt einem realistischen Fehlerbalken, der meine Unsicherheit kennzeichnet. Also im Prinzip ist fast wie die Experimentalphysik, da muss ja auch 100 Mal oder was sein Experiment wiederholen, damit er so die Fluktuation abschätzen kann, und nichts anderes macht man hier in der Theorie auch. Man sampelt halt hinreichend oft und guckt dann, dass der Fehler klein wird. Was halt blöd ist, das wisst ihr vielleicht auch aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man also zufällige Samples bildet oder was, die konvergieren dann irgendwann sehr langsam. Also der statistische Fehler, der geht nicht exponentiell runter, sondern der geht nur mit 1 durch Wurzel der Samples runter. Auch das werden wir noch besprechen. Und das ist im Prinzip sehr schlecht, weil damit ist die Genauigkeit von der Monte Carlo Simulation natürlich von vornherein limitiert. Also irgendwie halber Fehler heißt vierfache Simulationszeit. Dann kann man sich leichter ausrechnen, wenn ich einen Monat simuliere, dann kann ich vielleicht den Fehlerfaktor 2 reduzieren, indem ich 4 Monate simuliere. Oder vielleicht um Faktor 4, wenn es unbedingt sein muss, dann muss ich halt 1,5 Jahre simulieren. Aber wenn ihr einen gegebenen Fehler habt und einer kommt und sagt, ich will einen Faktor 100 vergrößern, also dann geht es halt nicht. Dann müsst ihr einen besseren Algorithmus oder irgendwas euch ausdenken. Aber einfach durch Computerpower ist dann nichts mehr zu machen. Aber dennoch, also das ist ein kleiner Nachteil für das, was man gewinnt, dass man überhaupt halt eine Chance hat, diese riesigen Integrale anzugehen. Gut, und als das nächste Mal wollen wir auf theoretischen Weg halt bereden, wie muss ich sozusagen in dem Raum der Feldkonfigurationen laufen, um halt exakt diese Verteilung gemäß E hoch minus S dann zu generieren. Ja, das habe ich sogar überzogen. Gut, dann sehen wir uns am Freitag. Achso, vielleicht interessiert es euch heute Abend das Kolloquium, und genau da geht es halt mal um Gitter, zwar auf einem sehr oberflächlichen Niveau, also ich werde nicht viel Neues dabei lernen, aber mal interessiert, was gerade so meine Doktoranden die letzten Jahre gemacht haben, dann lohnt sich. Es gibt auch danach was zu essen, das lohnt sich vielleicht auch vorbeizuschauen. Ja.
Ist schon
eingetragen. Okay, super. Ja, man würde sich sogar zum Teil des Seins gekommen, das hat mich zwar gefreut, aber ganz verstanden, das sagen wir nicht selbst.